Schafft es New York? Nimmt es Trump jetzt ernst? Und warum sind die Massnahmen gegen das Coronavirus in Amerika eigentlich immer noch verschieden von Staat zu Staat? Das ist Entscheidung 2020, der Podcast von Tamedia zu den Wahlen in Amerika. Mein Name ist Philipp Loser, ich schwätze mit Maren Cassidy, im Korrespondent von Tamedia in Amerika. Und damit zum Donald Trump.
I want every American to be prepared for the hard days that lie ahead. We're going to go through a very tough 2 weeks. And then hopefully, as the experts are predicting, as I think a lot of us are predicting after having studied it so hard, you're going to start seeing some real light at the end of the tunnel. But this is going to be a very painful, very, very painful 2 weeks.
Wir hören das sehr ernst. Donald Trump sagt, die Amerikaner müssen sich auf sehr, sehr harte, schmerzvolle 2 Wochen einstellen. Alan Hoy erstmals. Und das ist schon neu von Trump. Von einer Woche jetzt ganz anders tönt noch.
Ja, das ist eine ziemliche Kehrtwende jetzt. Ich glaube, die Realität hat Trump jetzt einfach wirklich endgültig eingeholt. Er hat jetzt gestern in seiner inzwischen ja täglichen Pressekonferenz haben sie die Modelle gezeigt, die Modellrechnungen, die seine Gesundheitsexperten gemacht haben. Und man sieht dort eben auch wenn wirklich Massnahmen ergriffen werden, gehen wir jetzt von mindestens 100, eher vielleicht sogar 240'000 Toten aus. Das ist eigentlich ziemlich ein Wahnsinn.
Also wenn man so viele Tote erreicht, hat man einen guten Job gemacht, hat er gesagt, oder?
Ja, das ist jetzt quasi Teil von seiner Umdeutung, oder? Nachdem er immer zuerst gesagt hat, das ist ja alles gar kein Problem, läuft es jetzt ein bisschen in die Richtung, dass er sagt, ja gut, es sind dann nur 100'000, 200'000 Tote, sonst wäre es noch viel mehr gewesen, wenn man nichts gemacht hätte. Als hat jemand je gesagt, man solle nichts machen. Das ist ein bisschen der Witz, oder?
Am schlimmsten ist es immer noch in New York. Wie geht es dort?
Ja, also die Bilder und die Sachen, die man halt jeden Tag aus New York, wo die Amerikaner jeden Tag aufwachen und sehen, die sind schon sehr verstörend. Also, ich meine, eben, insgesamt, viele von diesen Toten werden in New York sein am Schluss. Nicht alle, nicht einmal eine Mehrheit, aber viele. Und ich meine, die Stadt Gott, hat jetzt damit eigentlich quasi das zweite Mal schon Ground Zero. Nach dem 9-11, oder, hat man jetzt wieder, ist man das Zentrum von einer Katastrophe. Und es ist recht unheimlich, ja, was dort passiert.
Wir sind jetzt genug Geräte über. Das ist immer so etwas, was man nie genau verfolgen kann. Wie viele Beatmungsgeräte brauchen sie? Wie viel haben sie? Kommt dort jetzt Unterstützung auch von Trump und von der Bundesregierung?
Nein, an der Front ist immer noch, in den Spitälern ist immer noch absolute Mangelware. Es ist ja nicht nur die Beatmungsgeräte, die teuren, sondern wirklich die Ärzte und Pfleger sagen immer noch, man sieht das in den Social Media jeden Tag, wird das postet, eben mit den Leuten Kontakt. Es ist, die haben zu wenig Masken, zu wenig Schutzausrüstung, die ziehen sich zum Teil sogar Abfallsäck, binden sie sich um, weil sie
oder Ponchos von den New York Giants habe ich gesehen, einen, oder?
Genau, alles Mögliche. Es ist also wirklich so, dass es dort an allem fehlt. Und die Beatmungsgeräte, das ist natürlich, ja, das ist quasi das, wo der Staat New York von der Bundesregierung sagt, ihr habt das Lager, quasi das Pflichtlager, wir müssen mehr aus dem Lager haben. Und das Problem dort ist halt wirklich, an diesen Beatmungsgeräten sehen wir ein bisschen die Absurdität von der Situation, dass all die Bundesstaaten, die jetzt die Notlage haben, sich gegenseitig überbieten beim Versuch, so Geräte zu ersteigern, zu kaufen, anstatt dass quasi die Bundesregierung als Käufer auftritt, oder? Und dann das den Bundesstaaten nach Bedarf zuweist. Bis jetzt läuft es so, dass all die Bundesstaaten allein auf dem Markt gehen suchen und versuchen, die Beatmungsgeräte aufzutreiben und entsprechend auch horrende Preise zahlen.
Weiss man, warum der Trump das nicht anders handhabt? Er hat ja die Möglichkeiten.
Das ist so, es gibt die Möglichkeit. Bis jetzt hat sich die Bundesregierung zurückgehalten. Sie sagen, ja, ihr könnt euch melden bei uns und wir schauen dann schon. Aber viele Bundesstaaten sagen, dass das, was sie eingeben in Washington an Bedarf, dass das nicht einmal ansatzweise deckt wird. Und es ist nicht ganz klar, ehrlich gesagt, warum die Bundesregierung jetzt eben gerade in dieser Beschaffungsfrage nicht anders auftritt. Sie sagen halt, wir sind, also der Trump hat vor 2-3 Wochen mal gesagt, wir sind nicht quasi der Kurier, wir sind da nicht der Päckli-Boot von diesen Bundesstaaten, wir sind auch nicht der Shipping Agent, oder? Es ist die Sache der Bundesstaaten, sich das Zeug aufzutreiben. Und bis jetzt ist es das auch bleiben. Mhm.
Das ist ja etwas, was sehr auffällig ist jetzt in der Krise in Amerika, dass die Bundesstaaten in grösster Eigenregie eigentlich können entscheiden und machen, wie sie gegen das Virus kämpfen. Was hätte Trump für Kompetenzen, was kann er und was hat er jetzt entschieden, was für das ganze Land gilt?
Also es ist halt so, die Macht, die Kompetenz von den Bundesstaaten ist sehr gross. Das ist immer so unabhängig, wer jetzt der Präsident im Weißen Haus ist. Was die Bundesregierung jetzt beschlossen hat, was der Trump jetzt gemacht hat, ist, er hat verlängert die Handlungsempfehlungen, die man mit im März zuerst verabschiedet hat. Also quasi einfach, das sind oder Alltagsempfehlungen. Social Distancing, keine Ansammlungen, bleibt daheim, geht nicht ins Restaurant, geht nicht aus dem Haus, wenn es nicht nötig ist. Das haben wir jetzt verlängert bis Ende April, aber das sind eigentlich Empfehlungen. Sie sind aber eben wichtig, weil viele Staaten, Bundesstaaten, berufen sich auf die Empfehlungen von der Bundesregierung, wenn sie selber Erlass machen. Oder also zum Beispiel Florida, wo Stand jetzt, wo wir jetzt reden, immer noch keine sogenannte Stay-at-Home Order rausgegeben hat, sagt, ja, wir würden das vielleicht schon machen, aber wir warten darauf, dass das Weisse Haus uns ein Zeichen gibt, das wäre dann sehr wichtig. Bis jetzt sehen wir keinen Grund. Also es ist so ein Graubereich.
Oder? Also, aber wie deutlich muss denn das Zeichen sein?
Ja, das fragt man sich schon, oder? Vor allem, weil wir auch in Florida ist ein Beispiel für das. Oder? Da gibt's, ist auch einer von den Staaten, wo überdurchschnittlich viele Fälle hat. Zumindest jetzt in den letzten Wochen ist es so gewesen. Es hat viele Städte, die leiden. Und man hat ja dort auch Szenen gehabt, wie vor ein paar Wochen, vorletzte Woche war es, wo in einer evangelikalen so einer Megachurch ist immer noch ein riesen Gottesdienst veranstaltet worden, oder? Mit hunderten Leuten. Man fragt sich schon, warum nicht auch dort konsequenter durchgegriffen wird.
Es scheint halt schon am Schluss auch, dass Corona halt auch politisch ist, oder? Wenn man sieht, welche Staaten nichts machen und wenn man hört, wie so gewisse Rechtspopulisten jetzt so recht zynisch und recht fast schon menschenverachtend argumentieren, ja, jetzt müssen halt die Alten sterben, dass es die Wirtschaft überlebt.
Ja, also was so ist und was man wirklich in den Umfragen sieht, ist, dass es unterschiedliche Ansichten darüber gibt, wie ernst die Krise ist und was man dagegen machen soll. Und dass das auch zusammenhängt also mit dem Medienkonsum. Oder? Also wer das Recht in Fox News geschaut hat, die letzten Wochen kommt zu anderen Schlüssen als jemand, der CNN geschaut hat. Ich glaube aber fairerweise, ein Teil von dem ist vielleicht auch ein bisschen überzeichnet. Ich glaube, es ist halt einfach so, dass viele von diesen konservativen Gegenden sind sehr ländlich und dort ist so, die haben jetzt von diesem Virus noch nicht so viel mitbekommen wie die Städte, wie die Küstenregionen. Und ich glaube, das könnte sich dann schon noch ändern, wenn dann die Welle, und das wird passieren, auch das Land erreicht. Ich glaube, dann wird sich das etwas angleichen, so der parteipolitische Graben, den man jetzt noch ein bisschen sieht.
Ja, in Appenzell gibt es ja weniger Ansteckungen als in Basel. Komm, Alan, wir reden noch ein bisschen über deine Situation an deinem Ort. Wie ist denn jetzt in Washington? Was ist der aktuelle Stand? Bist du immer drin im Haus oder dürfen du noch raus?
Das ist Bürgermeisterin von Washington dort.
I'm Washington D.C. Mayor Muriel Bowser. Together we represent the nation's capital region, home to over 6 million people. Stay home. Pandemics don't care about borders. That's why we are all doing the same thing. And we are telling everyone in the capital region, D.C., Maryland and Virginia, please stay home.
Sie hat heute Morgen allen Einwohnern die Spruchnachricht aufs Handy geschwätzt, ob man will oder nicht, ob man abgenommen hat oder nicht. Und sie warnt dann die Leute, dass man daheim bleiben soll, um die Ausbreitung vom Virus zu stoppen. Und gleichzeitig haben wir auch ein SMS bekommen in einem sehr nervigen, schrillen Warnton, was auch geheiss hat, es ist jetzt ein Lockdown, man darf nicht mehr aus dem Haus, außer in Notfällen. Und es gibt auch Bussen bis $5,000 offenbar, wenn man sich nicht an das haltet.
Das SMS kommt jeden über, egal ob man die Nummer kennt oder nicht. Und mit so einer
ganz, das ist so, das ist irgendwie so ein Wahnsinn. Das geht manchmal auch raus, wenn zum Beispiel Kinder entführt werden oder so Sachen. Und in so Situationen, oder wenn eine Überschwemmung droht, und zum Teil ist es ein bisschen übertrieben, also wenn einmal fest regnet, dann kriegen immer alle ein SMS über, dass jetzt die ganze Stadt halb könnte überflutet werden, was nie eintrifft. Aber jetzt in dem Fall ist es halt einfach die offizielle Durchsage quasi vom Lockdown. Mhm. Und es gibt halt schon ein Szenario, dass jetzt die Hauptstadtregion, also Washington, ist schon der District of Columbia, oder? Also die Hauptstadt selber und dann die zwei umliegenden Bundesstaaten, Virginia und Maryland, dass in die Gegend jetzt die Kurven eine ähnliche könnte werden wie in New York, oder? Also vielleicht ein bisschen später und vielleicht nicht ganz so heftig, aber eben, man hat schon Angst, dass es jetzt ähnlich kommt. Und in der Stadt ist es schon so, ich bin gestern gleich noch draus gewesen, ja, beruflich natürlich. Mhm. Und es ist schon so, es ist jetzt auch wahnsinnig leer. Und auch vor einem Weissen Haus ist jetzt einfach noch ein paar Polizisten. Gut, und die üblichen Jogger, die wahrscheinlich auch nach einem Atomschlag noch würden befliessen, durch die Stadt rennen. Aber sonst ist es jetzt leer.
Kann man schon etwas sagen, was das für konkrete Auswirkungen hat, jetzt der Lockdown bei euch? Also zum Beispiel in deinem Quartier, gibt es Leute, die nicht mehr arbeiten können? Also weißt du, so spürt man das schon?
Also ich habe noch nie so viele Leute gesehen, jetzt im Quartier, wie im Moment. Das ist lustig. Also sind auch viele draussen. Also draussen, sie sind vor den Häusern oder quasi auf den Balkon. Und ja, und die, wo es gibt Leute, oder, die arbeiten jetzt einfach von daheim und dort ist es jetzt nicht so eine, das die obere, denen, wo es ein bisschen besser geht. Aber zum Beispiel jetzt unsere Nachbarin, die arbeitet in einem Hotel in der Stadt. Und denen ist jetzt allen, also in einem grossen Hotel, Luxushotel. Und denen ist jetzt aber allen gekündigt worden. Also nicht nur freigestellt, sie sind wirklich eigentlich entlohnt worden. Und sie ist jetzt, unsere Nachbarin, ist eine alleinerziehende Mutter mit drei kleinen Kindern. Und ist jetzt daheim, ohne Lohn, hat jetzt versucht, arbeitslos, quasi sich beim RAF in dem Sinne anzumelden. Ist eigentlich nicht wirklich durchgekommen, weil das alles stundenlang überlastet ist, gesehen, Webseite, Telefon-Hotline. Sie hat es dann irgendwie gleich noch geschafft, indem sie gemeint hat, sie sei Opfer von einem Betrugsfall geworden. Dann ist sie über eine andere Hotline irgendwie gleich reingekommen und so. Und jetzt hofft sie, dass sie das Arbeitslosengeld bekommt. Aber wie weit das lenkt, ist halt auch nicht klar. Und ja, es trifft, also man merkt das sehr real, oder?
Blöd gesagt, hat sie etwas auf der Höhe gekannt? Wie lange kann sie jetzt überleben?
Ja, sie hat jetzt gesagt, also es ist noch krass, oder? Sie hat gesagt, sie hat das schon mal erlebt nach der Finanzkrise. Ist natürlich, hat sie damals Immobilienmarkt geschafft, dann hat sie den Job auch schon verloren und jetzt wieder in dem Sinn. Und in ihrem Fall ist es gut, dass das Haus, wo sie wohnt drin, das seit sie ist nicht mehr so eine hohe Hypothek drauf und sie hat bei ihr ein bisschen erspart. Also sie hat jetzt nicht gerade extrem Angst im Moment und die Kinder haben Homeschool, haben von der Schule Hausaufgaben bekommen. Das ist, glaube ich, noch okay. Aber ich meine, es ist, ja, also das ist eine Frage von Wochen, oder? Und dann geht es für viele Leute wirklich um die Existenz.
Das riesige Rettungspaket für die Wirtschaft, das beschlossen worden ist im Senat, kommt das am Schluss auch solchen Leuten gut?
Ja, das ist die Idee, ja. Also doch, in solchen Leuten auf jeden Fall. Also man kriegt $1,200 pro Erwachsene in einem Haushalt und dann, glaube ich, $500 pro Kind. Und die Frage ist nicht ganz klar, wann genau das Geld eintrifft. Das ist jetzt quasi...
Vielleicht einmal monatlich, sorry.
Nein, einmal. Bis jetzt einmal. Und eben, es ist, also das wird jetzt gefeiert, oder, als grosse Entlastung. Und das ist sicher auch für viele Leute ist das wirklich wichtig jetzt. Aber in einer Stadt wie Washington, wo die Mieten also auf Zürich-Niveau sind, eher drüber oder definitiv drüber, da reicht $1,200 natürlich nicht weit. Oder? Also das ist ein kleiner Trost.
Komm zum Schluss. Kommen wir einmal schnell zurück zum Donald Trump. Wir hören schnell in einem von diesen PKs rein, wo er das gesagt hat.
As the New York Times said, we have Monday night football type ratings. But even they said that the ratings are like Monday night football ratings and that these are like Bachelor finale. That's their end. When the big deal happened, I have no idea what happened because I'm too busy working on this. Somebody will tell me what happened.
Ziemlich ein anderer Ton, wo Donald Trump da anschlägt. Da sagt er, wie die New York Times geschrieben hat, dass seine PKs so wahnsinnig gute Ratings haben, besser als Bachelor und Monday Night Football. Hey, was ich wirklich nicht begreife, oder? Man hat jetzt zweimal Trump gehört in dieser Folge. Einmal extrem ernst und düster und seriös fast schon richtig politisch. Und das andere Mal der alte Trump, der Krawallbruder, der Angst hat, dass man Corona die Bühne nehmen könnte. Ist noch schwierig zu fassen. Wer ist jetzt quasi am Ruder von diesen beiden?
Ja, also das ändert halt wirklich von Tag zu Tag, zum Teil innerhalb oder während einer Pressekonferenz, wo die letzte ist über 2 Stunden gegangen, also sehr lang. Es ändert auch während einer Pressekonferenz, kann das ein paar Mal ändern. Ich glaube, was sich halt wirklich durchzieht, und man kann das nicht anders sagen, finde ich, ist einfach sein Narzissmus, oder? Er bezieht alles in einer krankhaft übersteigerten Form auf sich selber. Er ist auch jetzt in so einer Situation, er tut nicht wirklich, es geht immer um ihn, oder? Es ist immer seine Ratings, seine Popularitätswert, was der Gouverneur X vom Bundesstaat Y über ihn gesagt hat oder nicht, wer ihn gelobt hat, wer ihn kritisiert hat. Und ich meine, das ist vielleicht in einer Zeit, wo nicht viel anders passiert. Ja, aber ich weiss nicht, wie toll das die Amerikaner finden jetzt in so einer Situation. Mhm. Aber wie am Schluss ist es im Moment zumindest noch, oder? Ist es wie meistens halt, es ist jetzt so eine ziemliche Spaltung. Die einen schauen sich die, also schauen ja sehr viele Leute jetzt wirklich die Pressekonferenz, muss man sagen, es sind Millionen Einschaltquoten. Mhm. Und die Hälfte vom Land sieht halt in ihm jetzt eine Führungsfigur, die ansteht und in der Krise jetzt doch quasi eben Kontrolle versucht zu übernehmen, und die andere Hälfte sieht halt einfach die Widersprüche auch und quasi den Versuch, quasi die Sachen, die er gesagt hat, komplett ins Gegenteil umzureihen, oder eben von, wir haben es am Anfang gesagt, von gar kein Problem zu jetzt ist es eine Riesenkrise und dabei ohne mit den Wimpern zu zunken quasi. Mhm. Und ich glaube, ja, fragen jetzt viele Leute, oder fragen sich, was heisst denn das für die Wahlen, was heisst denn das für seine Zukunft. Ich glaube, es ist viel zu früh, aber wenn das jetzt wirklich so kommt, wie man meint, dann wird es heftig, glaube ich, auch für ihn.
Ja, es wird heftig für alle. Allen haben wir über alles geredet.
Sicher nicht.
Darum bald mehr an dieser Stelle. Das war eine weitere Folge von Entscheidung 2020 im Tamedia Podcast zu den Wahlen in Amerika. Am Mikrofon auf dieser Seite der Philipp Loser. Ich habe geschwätzt mit Alan Cassidy, im USA-Korrespondent von Tamedia. Das könnt ihr nachhören, wo wir jetzt so geschwätzt haben, auf allen Seiten, wo es Podcasts gibt. Bis bald.